Bitte betet gleich mit mir für diese Zeit unter Gottes Wort, denn mir ist bewusst, dass dies eine der wichtigsten Predigten ist, die ich in diesem Evangelium halten werde. Und so sind wir völlig abhängig von Gottes Wirken. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir preisen dich für dein Wort, das lebendige Wort, deinen Sohn. In ihm allein ist das Leben und niemand kommt zu dir als nur durch ihn. Und dabei hast du diesen Weg uns geschenkt und freigemacht. Und doch hängt alles daran, dass wir ihn begreifen, annehmen und an ihn mit wahrem, echtem Glauben glauben, vertrauen. Und so kannst nur du vollkommen und irrtumslos reden. Danke, dass wir dein Wort hier vor uns haben, weil es überliefert und bewahrt wurde durch dich persönlich. Und so bitten wir dich, dass du durch deinen Geist redest, während wir über dein Wort nachsinnen, während wir darüber meditieren und dass doch Ohren offen sind. Darum bitte ich dich, dass wir deinen Sohn sehen, wie er in Wahrheit ist. Alles hängt daran, das weißt du, Vater, und so bitten wir um dein übernatürliches Wirken. Amen. Mein Schatz, du hast einen Jungen geboren. Ja, was eigentlich ein Moment großer Freude sein sollte, ein Kind ist geboren, ein Junge ist geboren, das war damals mit sehr großer Not verbunden. Jeder neugeborene Junge musste getötet werden. Tod durch Ertrinken, von höchster Instanz verordnet. Sollte unser Sohn wirklich sterben? Er ist so schön. Gott hat ihn gemacht. Wir verstecken ihn, beschlossen die Eltern. Und ab sofort besteht an jedem neuen Tag Todesgefahr. Während der Vater als Sklave schuftet, ist die Mutter zu Hause auf der Hut. Wird der Junge entdeckt, ist er tot. Nach 3 Monaten lebt der Junge immer noch. Aber länger lässt sich das Geheimnis nicht mehr bewahren. Und so weh es tut, der Junge muss aus dem Haus raus. Schnell ein Kästchen abgedichtet, den Säugling hineingelegt und das Rettungsboot am Flussufer ins Schilf gelegt. Abwarten, was passiert. Und was passiert? Ausgerechnet die Königstochter sieht dieses Kästchen, schaut hinein, hat Mitleid mit dem Jungen und nimmt ihn an als eigenes Kind. Mit einem Mal kehrt sich die Lage um. Die Mutter, die eigentliche Mutter, darf das Kind zu Hause weiter stillen, unter königlichem Schutz und ohne Gefahr. Und dieser Junge, der geborene Sklave, ist ab sofort ein freier Mensch. Das Ausländerkind besitzt das Anrecht auf königliche Schätze und darf bald im Haus des Königs wohnen. Was macht Adoption für einen Unterschied? Nun, wer ist dieser Junge, von dem ich gesprochen habe? Das wisst ihr, das ist Mose. Und von seinen Eltern lesen wir in Hebräer 11, Vers 23, durch Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Also auf Glauben an Gott folgt die Adoption. Und so ist es auch in unserem Predigttext in Johannes 1, Vers 12 bis 13. Lesen wir diesen Text. In Johannes 1. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ja, und hier kommen wir zu dem schmackhaften Kern in dieser Einleitung in das Evangelium nach Johannes. Warum schmackhafter Kern? Nun, vielleicht erinnert ihr euch, dass wir dafür ein Bild verwendet haben, eines Sandwiches, und es geht zuallererst um die Gottheit des Sohnes Gottes. Auch am Ende dieser 18 Verse geht es um die Gottheit. Dann die Allmacht, dass er allmächtig ist, alles ist durch ihn entstanden. Er ist nicht nur mächtig zu erschaffen, sondern auch mächtig zu erretten. Wir haben von dem Zeugnis gelesen, und auch das begegnet uns hier in Versen 6 bis 8 und in Vers 15. Der Zeuge hat den Herrn Jesus angekündigt. Und dann lesen wir von seinem Kommen. Das war auch die letzte Predigt, erinnert euch, das Licht kommt in die Finsternis, in die dunkle Welt. Die Welt lehnt ihn ab. Und jetzt sind wir in der Mitte angekommen. Und dort lesen wir die gute Nachricht. Letztes Mal ging es darum, dass wir zuerst die schlechte Nachricht verstehen müssen. Gottes Sohn kommt in sein Eigentum, in die Welt, die er selbst geschaffen hat durch sein Wort, und die Welt erkannte ihn nicht. Sie haben ihn nicht akzeptiert, nicht anerkannt. Und noch schlimmer, sein eigenes Volk, die Juden, das Eigentum, das besondere Eigentum, das Volk Israel, sie lehnten ihn ab, sie knallten die Tür zu. Und das ist eine Katastrophe, weil nur in Jesus Christus ist das Leben. Und wer ihn ablehnt, hat das Leben nicht. Und wir fragen uns, gibt es denn überhaupt Menschen, die ihn aufnehmen? Und das ist die gute Nachricht heute. In diesem Text lesen wir heute, dass es Menschen gibt, die den Gottessohn, den Sohn Gottes aufnehmen. Und er gibt das Geschenk. Er selbst, der Sohn Gottes, gibt das Geschenk, Kinder Gottes zu sein. Er macht es, dass wir adoptiert werden können von Gott dem Vater. Und so habe ich euch schon die Verse 12 bis 13 gelesen, und wir wollen die diese Woche und nächste Woche gemeinsam mit Vers 14 betrachten als Einheit. Und darum lese ich nochmal die Verse 12 bis 14, dass wir es nochmal zusammen hören. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und so überschreibe ich diese drei Verse mit dem Satz: Wer neugeboren glaubt, sieht den herrlichen Sohn Gottes. Wir mögen vielleicht denken, zuerst muss ich sehen, um zu glauben. Aber Johannes kehrt das um und sagt: Zuerst musst du glauben und dann siehst du die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Glaube aus der Neugeburt ist die Voraussetzung, und klare Sicht für die Herrlichkeit des Christus ist das Ergebnis. Und heute beginnen wir also mit dem ersten Teil von diesem Satz. Wer neugeboren glaubt. Wer neugeboren glaubt. Das ist also der erste und einzige Punkt heute. Es gibt diese Menschen, die dem Sohn Gottes glauben. Das ist die frohe Botschaft. Das ist ein Wunder, und wir wollen zuerst beobachten, was dieses Wunder ist und woher es kommt. Was ist das Wunder? Woher kommt es? Und was ist das Wunder? Das Wunder ist, dass ein Sünder dem Sohn Gottes glaubt. Das ist nicht etwas Leichtfertiges, Billiges, Alltägliches, sondern es ist ein Wunder. Und darum die Frage, was heißt Glauben? Da kommen wir zu unserem zu dieser ersten Wahrheit hier in dem Text. Glauben heißt das Wort empfangen. Glauben heißt das Wort empfangen. Im Johannesevangelium kommt das Wort Glauben sehr viel häufiger vor als in den anderen Evangelien. Ich habe jetzt nicht mehr die Zahl im Kopf, aber ich denke, es war so um die 80 Mal. Also es fällt auf, wenn man die anderen Evangelien liest, kommt da auch vereinzelt Glauben vor, aber im Johannesevangelium ist so eine Flut, geht es immer wieder um Glauben. Und zwar als Verb, glauben. Oder der, der glaubt, einer der Glaubende. Und hier kommen wir zum zweiten Mal zu diesem Wort Glauben. Das erste Mal war in Vers 7. Johannes kam zum Zeugnis, damit alle durch ihn glaubten. Das war das Ziel. Aber die Frage ist, wird denn das Ziel erreicht? Kommt es überhaupt dazu? Man kann sich ja viel vornehmen und am Ende kommt nichts raus. Gibt es denn Menschen, die tatsächlich durch ihn glauben? Und Vers 12 sagt uns, ja, ja, es gibt sie. Menschen, die Christus glauben und der Plan wird Realität. Hier steht ja in Vers 12 am Anfang, wie Glauben umschrieben wird. Seht ihr das in Vers 12, dass da zwei Dinge gleichgesetzt werden? Allen aber, die ihn aufnahmen, wird gleichgesetzt mit die an seinen Namen glauben. Also wir haben hier ganz einfach eine Umschreibung, eine Definition für Glaube. Es heißt, ihn, Jesus Christus, aufzunehmen. Und beachtet mal, wie es keine Einschränkung gibt. In unserem Vers steht allen aber. In Vers 11 ging es noch um die Juden. Aber nicht nur Juden bekommen die Gelegenheit. Hört ihr, der Herr Jesus kam für alle Menschen ohne Unterschied. Und am Ende geht es nicht um deine Nationalität, sondern darum, ob du den Sohn Gottes aufnimmst. Wir sehen auch, was aufnehmen heißt. Aufnehmen heißt persönlich empfangen. Persönlich empfangen. Da gibt es nichts mehr zu organisieren. Da muss man nicht mehr das Haus bereit machen. Da gibt es auch nichts mehr zu leisten. Niemand muss mehr etwas schaffen, damit der Sohn Gottes kommt. Das ist schon geschehen. Vor 2000 Jahren ist er gekommen. Und er hat alle Arbeit selbst getan. Alles, was aussteht, ist, dass du ihn persönlich empfängst. Denk mal wieder an das Bild von dem Familienvater, der von der Arbeit heimkommt. Strapaziert, abgekämpft, müde. Er steht vor der Haustür, er hat seinen Schlüssel vergessen. Er klingelt, seine Frau macht ihm auf und knallt die Tür vor den Augen zu. Das ist der Herr Jesus in dieser Welt. Von den Juden abgelehnt, von allen anderen auch, von der Welt verkannt. Was ist zu tun? Er steht dort, die Tür wurde ihm zugeknallt und unser Text sagt, das Einzige, was zu tun ist, ist ihn zu empfangen, die Tür aufmachen und ihn willkommen zu heißen. Und zwar als derjenige, der er ist. Wer ist er denn? Er ist der Herr des Hauses. Ihn zu empfangen heißt, ihn zu empfangen als Herrn des Hauses. Christus zu empfangen ist keine Handlung, für die man sich selbst loben kann. Oh ja, ich habe die Tür aufgemacht. Es ist auch kein mystischer Akt. Ich muss erst in eine bestimmte Stimmung kommen. Ich muss ein bestimmtes Gefühl haben. Nein, es bedeutet einfach, seine Person voll und ganz aufzunehmen, zu akzeptieren, zu empfangen. Alles hängt daran zu begreifen, wen ich da empfange. Das ist der Schlüssel. Wir alle kennen das, wenn wir etwas akzeptieren oder annehmen. Ja? Wenn wir jemanden begegnen und herzlich begrüßen, dann empfangen wir ihn. die Tür aufmachen. Manchmal gibt es ja auch ungebetene Gäste, die vor der Tür stehen. Jemand, der etwas verkaufen will und du möchtest es nicht kaufen und du sagst, nein, danke, tut mir leid, keine Zeit. Wir alle kennen das, wie wir entweder empfangen, willkommen heißen oder ablehnen. Wir kennen das. Das ist nicht das Neue. Das ist nicht der Schlüssel, sondern zu begreifen, wen ich da empfange. Wer ist dieser Sohn Gottes? Und das haben wir schon in den ersten Versen gesehen. Er ist das Wort. Er ist der ewige Gott selbst. Vers 4. Er ist das Leben. Er ist derjenige, weswegen ich existiere. Er ist der Grund, warum ich lebe, warum ich atme, warum ich da bin. Er ist auch das Licht. Er ist derjenige, der mich sehen lässt und verstehen lässt. Es hängt an ihm, ob ich etwas verstehe oder nicht. Er ist auch das Ziel aller Prophetien. Johannes, der Zeuge, er kommt so ganz am Ende der Propheten und so ist der Herr Jesus Christus das Ziel all dieser Prophetien auf ihn hin. Er ist der König der Könige. Er ist der Besitzer der Erde. Er ist der Gebieter aller Engel. Und er ist der Erschaffer aller Dinge. Genau diesen nehme ich auf. Doch wie geht das eigentlich heutzutage? Ich meine, der Autor, der kannte Jesus persönlich. Der hat sogar mal an seiner Brust gelegen, ja, dort, als sie sich so seitlich auf den Boden legten zum Essen. Da war es nicht mit Stühlen am Tisch, sondern man lag zu Tisch. Und dieser Autor, der hat mal direkt neben Jesus gelegen und war ihm ganz nah, er kannte ihn persönlich. Vielleicht fragst du dich, wie kann ich ihn persönlich aufnehmen, wenn ich ihn gar nicht sehe, wenn er gar nicht hier auf der Erde ist? Und da habe ich gute Botschaft für dich. Du kannst ihn genauso aufnehmen wie die Empfänger von diesem Evangelium. Die Empfänger von diesem Evangelium kannten Jesus auch nicht persönlich, haben ihn nicht gesehen. Johannes schreibt vermutlich 60 Jahre später, nachdem der Herr schon in den Himmel aufgefahren ist. Außerdem lebten sie sehr wahrscheinlich außerhalb von Israel. Das heißt, sie waren gar nicht dort in diesem Land, wo der Herr Jesus gelebt hat. Also siehst du, du bist in derselben Situation wie diese Empfänger. Nur vielleicht ein paar hundert Jahre entfernt, aber auch siehst du Jesus nicht und bist nicht Jude und im Land Israel. Und da ermutigt uns doch das, was Johannes am Ende schreibt. Diese aber sind geschrieben, diese Zeichen, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und dass ihr, damit ihr Leben habt in seinem Namen. Wir haben ja schon, da könnt ihr mir auch jetzt helfen, wir haben doch schon gelernt, was Glauben heißt, oder? Glauben ist gleich den Sohn Gottes aufnehmen. Das heißt, du kannst ihn persönlich aufnehmen, du kannst ihn empfangen. Denn dafür schreibt Johannes, damit Menschen, die Jesus nicht sehen, ihn aufnehmen. Und nimm das Wort auf. Nimm das Wort auf, das du hier liest und hörst, und dann nimmst du Jesus auf. Eine Frage steht aber noch im Raum. Die Frage von Vers 10 und 11. Es ist die Frage der großen Schuld. Es ist eine große Schuld, den Sohn Gottes abzulehnen. Und da sind wir von Natur, von Geburt an, alle in derselben Lage. Wir alle haben von Geburt an den König Jesus nicht anerkannt. Ja, von Natur aus rebellieren wir gegen den Anspruch, dass er König sein soll über unser Leben. Und jeder Mensch, der lügt, der beneidet, der flucht, der lästert, der wütet, der hasst, verdient den ewigen Tod. Und besonders schlimm ist es, zu meinen, ich könnte das irgendwie wieder gut machen. Weil Gott ist vollkommen. Er ist heilig. Was für eine Beleidigung zu sagen, ich könnte das wieder gut machen. Nur die rechtmäßige Strafe stellt ihn zufrieden. Wir wissen, das ist der ewige Tod. Und jetzt kommt die allerbeste Nachricht. Der Herr Jesus Christus, dem die Tür zugeknallt wurde, der nahm die Strafe für schuldige Menschen auf sich. Und genau das ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Dort ertrug der Sohn Gottes willig zum einen den Zorn über die Sünde aller, die an ihn glauben werden. Und dann bezahlte er mit dem Leben. Er bezahlte mit dem Leben, bevor er am dritten Tag leibhaftig auferstand von den Toten. Und nur deshalb ist der Weg frei, dieses Geschenk zu empfangen, ihn zu empfangen. Und was ist sein allerbestes Geschenk? Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab, können sagen, denen schenkte er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Kinder Gottes zu werden, das ist das Geschenk, darüber will ich jetzt sprechen. Achten wir genau darauf, um welches Geschenk es sich handelt. Dieses Geschenk ist mehr als die Wiedergeburt. Es ist mehr als Vergebung der Sünden. Es ist mehr als Rechtfertigung. Es ist mehr als die Erlösung. Dieses Geschenk ist das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Es ist das Geschenk der Adoption. Der Adoption vom Vater. Es bedeutet, rechtsgültig, hört ihr das? Rechtsgültig vom Vater als eigene Kinder adoptiert zu werden. Und was denkt mal darüber nach, was das bedeutet? Es bedeutet zuallererst, von Gott, dem Vater, angenommen zu sein. Es bedeutet, ihm ganz nah zu sein. Wird ausgedrückt durch dieser Ausspruch, Abba, Vater. Das bedeutet nicht, dass wir als Christen immer unsere Gebete damit beginnen sollen oder müssen. Es bedeutet, dass jedes Gebet, das wir sprechen, dieses Wesen hat. Ein Kind kommt zum Vater. Es bedeutet auch, sein besonderes Mitgefühl zu empfangen. Gott hat ein besonderes Mitgefühl für seine Kinder. Er ist barmherzig über alle Menschen, aber besonders mitfühlend für seine Kinder. Es bedeutet, jederzeit im Gebet zu ihm kommen zu dürfen. Kein Anschluss unter dieser Nummer hört man manchmal. Oder sie müssen jetzt erstmal warten und dann hört man Musik. Beim Vater, wir können immer zu ihm kommen und das gleichzeitig zu Tausenden. Es bedeutet auch, von ihm liebevoll erzogen zu werden. Es bedeutet, Teil einer geistlichen Familie zu sein. Ja, und es bedeutet, die zukünftige Schöpfung zu erben, Erben zu sein von dieser Welt. Was sollen wir dazu sagen? Seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Ja, und wer gibt uns dieses Geschenk? Das finde ich sehr, sehr interessant. Sonst lesen wir in der Schrift davon, der Vater adoptiert, nimmt uns an. Aber hier in diesem Text lesen wir etwas Beeindruckendes. Es geht um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und dass er das Anrecht verschenkt, Kinder Gottes zu werden. Also, der Sohn Gottes ist der Geber dieses Geschenks. Und wisst ihr, was daran schön ist? Dieser Geber wird nie eifersüchtig. Wir dürfen das Geschenk annehmen, ohne Angst zu haben, jemanden eifersüchtig zu machen. In anderen Worten, der Sohn Gottes hat keine Angst, dass er was verliert, indem er anderen das Recht gibt, Kinder Gottes zu sein. Denkt an, und ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit, traurigen Vergangenheit, Konkurrenz unter Geschwistern. Gibt es in der Familie Gottes nicht? Stellt euch vor, der Sohn Gottes wird nicht eifersüchtig, wenn er jetzt andere mit hineinnimmt in dieses Recht, Kinder Gottes zu sein. Der Sohn Gottes wird niemals weniger geliebt werden vom Vater. Die Kinder Gottes sind niemals ein Keil in der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Warum? Es ist ja der Sohn Gottes, der das schenkt. Das ist nicht der Vater, der über den Sohn entscheidet und der Sohn ist gar nicht so glücklich damit. Nein, es ist doch der Sohn Gottes selbst, der das Recht verschenkt. Der Sohn Gottes will selbst, dass die Gläubigen zu Kinder Gottes werden. Und warum? Das ist der Hammer. Der Sohn Gottes liebt die Gläubigen genauso wie der Vater. Kein Unterschied. Und auch keine Angst. Niemand kann dem Sohn Gottes seine Stellung streitig machen. Er ist nämlich schon von Ewigkeit her der Sohn Gottes. Wir werden zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte Kinder Gottes und bleiben es auch. Aber wir sind Kinder, während der Sohn einzigartig ist. Das sehen wir in Vers 14. Dort am Ende, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Noch treffender übersetzt lautet das einzig Geborene. Er ist der einzigartige Sohn Gottes. Niemand, kein Kind Gottes kann ihm je diese Stellung streitig machen. Und darum gibt es auch keine Eifersucht, keine Konkurrenz. Der Sohn Gottes ist voll und ganz Gott. Wir bekommen göttliche Natur als Menschen geschenkt. Ein gottähnliches Wesen als Mensch, das wird uns geschenkt. Aber keine Gottheit selbst, das hat nur der Sohn Gottes. Jetzt kommen wir dazu, zur Frage, wem gibt der Sohn Gottes das Recht? Schaut in Vers 12, denen, die an seinen Namen glauben. Wörtlich steht hier den Glaubenden. Glaube ist kein einmaliger Akt, sondern etwas Andauerndes, Fortlaufendes. Deswegen steht hier den Glaubenden. Also Menschen, deren Charakter es ist, fortlaufend an seinen Namen zu glauben. Und was heißt das, an den Namen zu glauben? Heißt das einfach nur zu wissen, er heißt Jesus? Nein, das ist nicht genug. Viele haben gewusst, dass er Jesus heißt. Aber das macht nicht rettenden Glauben aus. Der Name steht für seine ganze Person. Das ist eine wichtige Wahrheit, die jeder von euch verstehen muss. An seinen Namen zu glauben, bedeutet, an ihn als ganze Person zu glauben. An seinen Namen zu glauben, bedeutet, an ihn als ganze Person zu glauben. Und nur das ist rettender Glaube. Allen seinen Worten zu glauben, alle seine Werke anzunehmen und seinem ganzen Willen zu folgen, sich seiner ganzen Person anzuvertrauen. In seinem Evangelium, da konfrontiert uns der Autor damit, dass nicht jeder, der an Jesus glaubt, auch rettenden Glauben hat. Aber wie kann das sein? In Vers 12 scheint es doch so, als ob das ein Versprechen ist, das immer gilt. Ja, es gilt immer. Allen, die ihn aufnehmen, gibt er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die Frage ist nur, welcher Art ist der Glaube? Und da gibt es auch fälschlichen Glauben. Wie kann es fälschlichen Glauben geben? Nun, nicht weil jemand nicht genug glaubt, nicht fest genug glaubt. Was sagt der Herr Jesus? Wenn jemand ein Glaube hat, so groß wie ein Senfkorn. Es ist nicht die Größe des Glaubens, es ist die Person, an die du glaubst. Und so gibt es Menschen, die die Jesus Christus nicht in Wahrheit erkannt haben, deren Glaube dann nicht echt ist, nicht rettend ist. Und die Frage, ich möchte euch nicht das sagen und euch jetzt mit der Frage allein lassen. Ich möchte euch Antwort geben, woran kann ich denn erkennen, ob ich Jesus Christus wirklich aufgenommen habe? Und dazu möchte ich euch nicht meine Meinung sagen, sondern die Worte des Herrn Jesus selbst in Johannes 8, ab Vers 30. Johannes 8, ab Vers 30. Dort beginnt es sogar mit dieser Begebenheit, dass es da Menschen gab, die an ihn glaubten. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Er spricht zu Gläubigen. Folgende Worte: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Seht ihr? Hier haben wir es von dem Herrn Jesus selbst erklärt, was rettender Glaube ist. Es ist ein Glaube, der bleibt. Es ist ein Glaube, der den Herrn beständig liebt. Ein Glaube, der dem Herrn fortlaufend gehorcht. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote oder dann werdet ihr meine Gebote halten, sagt der Herr. In Johannes 15. Echter Glaube kann nicht anders, als beharrlich von der Bibel zu leben. Und wir kennen das auch aus dem Alltag, dass es da Echtes und Unechtes gibt. Nun, nicht jeder hat jetzt mit Gold direkt zu tun, aber wir wissen, dass Gold beständig ist, dass Gold bleibt und dass fälschliches, nachgemachtes Gold, das löst sich irgendwann auf und blättert ab. Oder denkt an ein anderes Beispiel. Ihr kennt das vielleicht, wenn sich so ein Taschentuch in die Wäsche gemogelt hat und dann hat man überall weiße kleine Kügelchen. Und dann muss man die wieder entfernen. Taschentücher, die sich auflösen. Aber es gibt auch Produkte, da passiert das nicht. Ich möchte jetzt keine Produktwerbung machen, aber eine bestimmte Marke, da bleibt das Taschentuch selbst beim Waschen zusammen. Und so bleibt auch echter Glaube in der Prüfung zusammen und löst sich nicht auf. Und was heißt echter Glaube? Echter Glaube heißt, den Retter und Herrn Jesus Christus persönlich zu empfangen. Und das war die Frage, was ist rettender Glaube? Jetzt kommen wir zur Frage, wo kommt er her? Wenn das so wichtig und so wunderbar ist, wo kommt Glaube her? Wo kommt dieser Glaube her? Und das sagt uns Johannes in Kapitel 1, Vers 13. Er beschreibt diese Menschen, die glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und so kommen wir zu der zweiten Wahrheit: Glauben entspringt der neuen Geburt. Einfach gesagt, es ist so, nur wer aus Gott geboren ist, glaubt in echter Weise an Jesus. Also kein wahrer und kein beständiger Glaube ohne die Wiedergeburt. Der Autor sagt, aus Gott geboren. Und das ist die übernatürliche, die neue Geburt. Das, was wir die biblische Wiedergeburt nennen. Natürlich im Gegensatz zu allen Formen der Wiedergeburt der östlichen Religionen, dass man nach diesem Leben in einer anderen Form sein Leben fortsetzt, wiedergeboren wird. Nein, das ist eine Wiedergeburt zu Lebzeiten, die unsichtbar geschieht, aber sichtbare Folgen hat, nämlich dass ein Mensch den Herrn Jesus Christus aufnimmt. Und das folgt ganz logisch aus dem Gedankengang. In Vers 10 und 11 haben wir doch die schlechte Nachricht gelesen, dass die Welt den Herrn nicht erkennt, dass die Juden den Herrn nicht aufnimmt. Also wo soll denn da Glaube, echter Glaube herkommen? wenn es Heiden und Juden nicht schaffen. Da braucht es jemanden, der das Herz radikal ändert. Und genau derjenige ist Gott. Warum ist Gott die Ursache für wahren Glauben? Weil nur Gott die Ursache sein kann. Nur Gott kann neues Leben schaffen. Und um an den Sohn Gottes zu glauben, um ihn zu erkennen, wie er wirklich ist, um alles an ihm anzunehmen, ja, also nicht nur anzunehmen, dass er vergibt und dass ich dann den Himmel sicher habe, sondern alles an ihm anzunehmen. Das kommt nur als Folge einer neuen Schöpfung. Nur Gott kann schaffen. Das kann nur von Gott kommen. Und genau das lehrt Vers 13. Wahre Gläubige sind aus Gott geboren. Niemand anders hat da die Finger im Spiel gehabt. Andere Mitverursacher der Wiedergeburt werden ausdrücklich ausgeschlossen durch dreimal nicht. Schauen wir uns das an. Erstens, die nicht aus dem Blut geboren sind. Anders gesagt, die neue Geburt hat nichts mit deiner Abstammung zu tun. Das war natürlich für die Juden ein wichtiges Thema. Sie legten sehr viel Wert darauf, dass sie von Abraham abstammen, von Israel kommen. Stammst du von den Juden ab, dann bist du nicht deswegen wiedergeboren. Hast du gläubige Eltern? Das verursacht nicht deine neue Geburt. Es macht kein bisschen geistlich lebendig, von gläubigen Eltern zu kommen. Zweitens, aus Gott geboren heißt, nicht aus dem Willen des Fleisches geboren zu sein. Anders gesagt, die Wiedergeburt ist niemals die eigene Entscheidung. Keiner entscheidet sich, von neuem geboren zu sein. Ihr werdet nirgendwo in der Schrift die Aufforderung finden, werdet neu geboren. Ja, es stimmt, dass das Evangelium ein Aufruf ist, der zu einer Entscheidung führt. Tue Buße und glaube an das Evangelium. Das ist der Aufruf, das ist die Entscheidung, aber nicht entscheide dich für die neue Geburt. Warum ist das wichtig zu verstehen? Das hütet uns davor, dass wir versuchen, auf eine clevere Weise nachzuhelfen, die Wiedergeburt zu schaffen. Wir könnten sonst versuchen, die Menschen eben zu locken mit dem, was sie haben wollen. Gesundheit, Reichtum, Wohlergehen, Einfluss, Macht und Geld. Und wenn wir damit die Menschen locken, dann werden wir alles Mögliche erreichen, aber nicht die neue Geburt. Mit eigener Willenskraft erreicht niemand die neue Geburt. Aber auch kein anderer Mensch kann darüber verfügen. Das sehen wir drittens noch aus dem Willen des Mannes. Also wenn das Willen des Fleisches so der eigene Wille ist, dann ist der Wille des Mannes eine andere Person neben mir. Also ich selbst kann es nicht bewirken, aber auch kein anderer neben mir kann es bewirken. Ein Mann, der kann bewirken, dass eine Frau schwanger wird. Und dann kommt es zu einer Geburt. Johannes macht diesen Vergleich und sagt, bei der neuen Geburt ist das anders. Da kann ein Mann nichts tun. Kein Mann, kein Mensch kann machen, dass jemand wiedergeboren wird. Keine Kirche kann zur neuen Geburt verhelfen. Kein Taufwasser, ob besprengen, übergießen, untertauchen, bewirkt die Wiedergeburt. Kein Priester, keine Kirche, keine Gemeinde hat irgendeine Macht, noch irgendeinen Einfluss auf die neue Geburt. Nicht mal nur ein kleiner Einfluss, nicht mal nur ein Anstoß. Es ist voll und ganz Gottes Werk. Und damit ist jede, aber auch wirklich jede natürliche Ursache ausgeschlossen. Und Johannes sagt, sondern sondern aus Gott geboren. Neues Leben, das sich im Glauben an Jesus bemerkbar macht, ist übernatürlich verursacht. Es kommt nur aus Gott. Gott allein hat die Initiative ergriffen. Gott allein hat den Samen gegeben. Gott allein hat das Leben gezeugt. Gott allein hat die Entscheidung dazu getroffen. Gott allein hat es gewollt und Gott allein hat es geschafft. Warum? Weil sonst niemand da ist, der es tun sollte und könnte. Da ist nichts, mit dem Gott zusammenarbeiten könnte. Warum? Mit Toten lässt sich nicht zusammenarbeiten. Und das sehen wir in Kolosser 2 und Vers 13. Dort steht: Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand des eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht. Das ist es, was Gott schafft. Und so kommen wir jetzt zur Anwendung. Welche Lehre ziehen wir daraus? Erstens, lass dir keinen falschen Gott andrehen. Gott sagt das schon in den 10 Geboten, dass er der einzige Gott ist. Ihr sollt keine anderen Götter anbeten, keinen anderen Gott machen. An welchen Gott glaubst du? Das ist wirklich die wichtigste Frage über dich. Glaubst du an den Gott, der einzig und allein die Errettung schafft? Nur der einzig wahre Gott vollbringt alles in der Errettung. Und das gibt uns Klarheit, ob wir an den wahren Gott glauben. Wenn du über die Errettung nachdenkst und davon sprichst, wenn du glaubst, du bist errettet und davon redest, welchen Anteil gibst du dir selbst? Zweitens, lass dich von der Wahrheit demütigen. Ja, das ist gut, wenn wir gedemütigt werden. Gott sagt, den Demütigen gibt er Gnade. Alles Alte an uns muss vergehen, es muss alles an uns neu werden. Und so sagt Jesus auch zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das war für den Nikodemus, den geachteten Lehrer Israels, wirklich schwer zu schlucken. Jesus sagt ihm: Alles wertlos. Du musst ein neuer Mensch werden. Das mögen wir nicht hören. Wir mögen nicht hören, dass wir praktisch neu anfangen müssen, dass alles umsonst war. Aber nur das ist die heilsame Wahrheit. Lass dich demütigen von der Wahrheit der neuen Geburt. Weil Gott steht ja da und er ist es, der es schafft. Der Herr Jesus ist gekommen, damit du ihn annimmst. Diese Wahrheit soll dich demütigen zum Leben, nicht um dich ewig zu verspotten. Und drittens, versuche nicht die Wiedergeburt zu verstehen, sondern freue dich an ihr. Versuch nicht zu begreifen, okay, wie war das in meinem Leben? Und es gibt auch so eine Gewohnheit bei Christen, dass man sich immer wieder neu fragt, wann bin ich denn nun gerettet worden? Und war es wirklich zu dem Zeitpunkt, war es wirklich mit 9 Jahren oder war es vielleicht doch erst später? Und man überlegt dann, okay, wann hatte ich denn irgendwie so, wann wurde mir das ganz klar und wann habe ich vielleicht was gespürt? Versuche nicht, die Wiedergeburt zu verstehen. Charles Spurgeon vergleicht es mit einem lebendigen Körper. Wer würde aus irregeleiteter Neugier einen Menschen aufschneiden, um herauszufinden, wo genau sich das Geheimnis befindet, dass dieser Mensch lebt? Nein, es reicht doch, seinen Herzschlag zu fühlen, seine Atmung zu hören und seine Bewegung zu sehen, um zu wissen, dass dieser Mensch lebt. Und dann sich darüber zu freuen. Ja, der Mensch lebt. Und viertens, drehe dich nicht endlos um die Wiedergeburt. Und das ist jetzt an euch gerichtet, die ihr euch fragt, bin ich gerettet oder nicht? Habe ich die Wiedergeburt? Dreh dich nicht um die Wiedergeburt. Lies nicht nur über die Wiedergeburt und was darüber gesagt wird. Das ist nicht der Weg. Vers 14 zeigt uns den Weg. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Richte deinen Blick auf Jesus, den Sohn Gottes. Das ist der einzige Weg, den du gehen musst. Als Nikodemus von der Wiedergeburt hörte und schon zum zweiten Mal fragt, wie kann die neue Geburt geschehen? Da lesen wir, dass Jesus nicht weiter über die neue Geburt sprach, sondern ihm das Evangelium verkündigte. Er verkündigte ihm, wie der Sohn Gottes aus Liebe als Retter in die Welt kam. Und genau so fahren wir auch nächste Woche fort und schauen auf den Sohn Gottes. Ich freue mich schon, wenn wir nächste Woche auf Vers 14, auf den Sohn Gottes schauen und dann die Logik fortführen. Wer neugeboren glaubt, der sieht den Sohn Gottes. Und wir denken, wir müssen sehen, um zu glauben. Aber Gottes Logik ist, du musst glauben, um zu sehen. Wer das Wort aufnimmt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der begreift und der sieht mit geistlichen Augen, wer Jesus ist. Amen. Und so sehen wir auch mit geistlichen Augen, dass Jesus erhöht ist und dass er dennoch bei uns ist, denn er hat versprochen, dass er mit uns ist bis an das Ende der Welt. Er ist auch hier, wenn wir jetzt sein Mahl feiern. Und lasst uns ja, dazu noch ihn bitten, dass wir zum einen klare Sicht haben und auch Kraft haben, uns weiter auf ihn zu konzentrieren. Herr Jesus Christus, danke, dass du so geduldig und gnädig bist. Die Welt hat dir die Tür zugeschlagen, aber du stehst dort und immer noch nimmst du den an, der dich aufnimmt. Und du rettest, wer immer verloren ist, wer immer kommen will. Danke, Vater, dass du die neue Geburt bewirkst und damit all das schaffst. Die Erkenntnis, den Glauben, die Buße und die Liebe zu dir. Und wir bitten dich, dass du das auch in unserer Mitte tust. Und dass wir jetzt auf deinen Sohn blicken, der uns dieses Mal schenkt. Und wir warten darauf, dass wir es dann von Angesicht zu Angesicht feiern. Danke, dass dein Plan nicht zu Schanden wird, sondern wir werden das Hochzeitsmahl feiern. Amen.